8 Türme, eine Kirche. Der Podcast deiner Kirche in deiner Region. Alltagsrelevant, innovativ, inspirierend, ermutigend, begeisternd. Aus dem Leben ins Leben. Herzlich willkommen und schön, dass du heute am Start bist. Ich bin Sven Feigs, dein Gastgeber, und ich möchte gemeinsam mit dir herausfinden, warum und wie ein Mensch heute noch an Gott glauben kann. Viel Freude mit unserer heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Impuls Nummer 5. Mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Dieser Impuls heute ist was Besonderes. Er ist nämlich der Start in unser Osterspecial. Eine kleine Reihe, die heute startet mit diesem Impuls und die am Ostermontag endet. Du findest in diesen nächsten Tagen hier verschiedene längere und kürzere Folgen. Und zwar am Gründonnerstag, am Karfreitag, am Karsamstag, am Ostersonntag und am Ostermontag wirst du hier was finden. Ganz unterschiedliche Dinge, informative Dinge, poetische Dinge, Meditatives. Hör einfach rein. Mein Anliegen ist es, mein Wunsch ist es, dass diese Folgen dich ansprechen, dich berühren, dich abholen und mit reinnehmen in diese Passions- und Osterzeit. Auf ganz unterschiedliche Weise. Und ich würde mich freuen, wenn du einfach mal reinhörst, weil es wirklich ganz unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Themen sind. Deswegen herzliche Einladung, in diesen nächsten Tagen diese Folgen zu nutzen, um einfach in dieser Oster- und Passionszeit so richtig anzukommen und einzutauchen. Gestern war ja Palmsonntag und mit diesem Palmsonntag, der an den Einzug von Jesus in Jerusalem erinnert, wo er wie ein König einzieht, allerdings auf einem Eselfohlen, wo die Menschen ihm zujubeln, mit Palmwedeln ihre Gewänder auf dem Boden vor ihm ausbreiten als roten Teppich, ihn willkommen heißen. Und gleichzeitig beginnt damit eben diese Karwoche, diese Woche, in der Jesus dann verraten wird, verhaftet wird, verurteilt wird zum Tod am Kreuz, dann auch gekreuzigt wird und stirbt. Er stirbt einen der qualvollsten, schmachvollsten Tode der damaligen Zeit. Diese Kreuzigung war eigentlich für Sklaven gedacht, für Aufständische, für Nicht-Römer. Also wirklich, ja, sage ich jetzt mal, eher für den Abschaum der Gesellschaft. Und dieser römische Schriftsteller und Politiker, Philosoph Cicero, der schreibt, was Kreuz heißt, soll nicht nur vom Leib der Bürger Roms fernbleiben, sondern auch schon vor ihrer Wahrnehmung, ihren Augen und Ohren. Das sieht man, wie die Römer selber das damals eigentlich, sage ich jetzt mal, verachtet haben, damit nichts zu tun haben wollten, wie das wirklich am Rande ihrer Gesellschaft war und wie dieses Kreuz wirklich verschmäht wurde, verachtet wurde, und wer gekreuzigt war, war wirklich ganz unten angekommen an der Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Thema geht, wie es dir mit dieser Passionszeit geht, ob das eher was ist, was dir schwerfällt, ob das was ist, wo du dich drauf freust das ganze Jahr. Ich glaube, im Allgemeinen kann man schon sagen, es ist irgendwie eine schwere Zeit und es ist auch nicht so einfach, dieses Geschehen da am Kreuz und was alles damit zusammenhängt, irgendwie einzuordnen, zu verstehen, anzunehmen, seinen Weg damit zu finden. Und ich weiß nicht, was ist deine Reaktion darauf? Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, was das mit dir macht. Ich erlebe tatsächlich da von bis, also Menschen, die sagen, wie kann ein liebender Gott so grausam sein? Wie kann es überhaupt so eine Grausamkeit brauchen? Ich will nicht, dass jemand für mich so etwas erleben muss oder ertragen muss oder erleidet. Dann gibt es Menschen, die sagen, Jesus wurde gar nicht gekreuzigt. Letztlich sagt das ja sogar eine ganze Religion. Also im Islam ist es so, im Koran finden wir, dass quasi beschrieben wird, dass da jemand anderes stellvertretend für Jesus gestorben ist. Das ist dann auch die Erklärung, warum Jesus nach diesem Tod wieder auftaucht und lebt. Es gibt die unterschiedlichsten Reaktionen auf dieses Thema Kreuzigung, Kreuz, Karfreitag, Ostern. Auch dieses, ja, mir ist wichtig, dass Gott uns liebt, dass Gott uns geschaffen hat, aber irgendwie, ja, Ostern ist okay, aber Karfreitag, den blende ich irgendwie eher aus. Und ich verstehe das auch. Ich will das gar nicht kritisieren, weil ich finde, das Kreuz ist wirklich ein Punkt, der echt schwer ist, weil da was passiert, was wir gar nicht richtig fassen und verstehen und begreifen können, was völlig wider unserem westlichen Denken ist, was irgendwie völlig brutal und voller Gewalt und Blut und Schmerz ist, was irgendwie auch unangenehm ist und was wir vielleicht gar nicht so wollen. Und ja, das macht was mit uns. Das bewegt uns und das treibt uns um, schon seit, ja, jetzt mehreren Jahrtausenden. Und spannend finde ich, dass das auch in der Bibel ja so ein Thema ist und dass wir da auch dort die unterschiedlichsten Reaktionen darauf finden. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18 und dann auch noch, ja, im Prinzip Vers 18 bis 25, ich lese das jetzt nicht komplett, ich lese nur ein paar Ausschnitte daraus, aber dort schreibt er schon, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Und dann schreibt er weiter, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Und ich finde, Paulus bringt es hier wirklich gut auf den Punkt, weil dieses Kreuz ist wirklich widersinnig, vielleicht sogar unsinnig in unseren Augen. Es ist, ja, er sagt, in den Augen der Juden Gotteslästerung. Es ist vielleicht wirklich was, wo wir nicht mit klarkommen, wo wir viele Fragen haben, wo wir uns wirklich unwohl damit fühlen oder was wir vielleicht wirklich sogar ausblenden wollen und aus unserem Glauben und aus unserer Gottesbeziehung vielleicht auch raushalten wollen. Und trotzdem glaube ich, dass das Kreuz so widersprüchlich es ist, so schmerzhaft es ist, so brutal es ist, so voller Fragen es ist, dass dieses Kreuz der Ort ist, wo wir ganz viel über unseren Gott, über Jesus Christus, über seine Liebe, seine Hingabe, sein Herz erfahren können. Wo wir erfahren können, was wir ihm bedeuten. Wo wir ganz viel von ihm verstehen und begreifen können. Aber es ist auch eben ein Ort des Schmerzes, der Not, des Abgewendetsein Gottes. Ja, ein Gott, der sich abwendet, der Leid und Not zulässt, der das Brutalste, was wir uns ausmalen können, zulässt. Auch das ist das Kreuz. Und ich möchte dich dazu einladen, dich mit diesem Kreuz nochmal näher auseinanderzusetzen, nochmal mehr zu beschäftigen, nochmal da näher hinzuschauen, die Lupe rauszuholen und den Fokus nochmal darauf zu richten und einzutauchen. Was heißt es, was da passiert ist? Wenn du jetzt aber sagst, nee, will ich nicht, dann ist das auch okay, dann kannst du an der Stelle abschalten. Aber ansonsten lade ich dich wirklich dazu ein, dich nochmal mehr damit auseinanderzusetzen. Und ich muss auch sagen, wirklich Triggerwarnung, was jetzt kommt, wird ein bisschen brutaler sein. Ist nicht für jedes Ohr und jeden Mensch sicher annehmbar und erträglich. Deswegen schau einfach selber, wie du damit umgehen kannst, wie du damit klarkommst. Hörst mit jemand zusammen oder hörst gar nicht weiter. Das musst du entscheiden, inwiefern du dich damit auseinandersetzen willst. Aber ich möchte es hier gesagt haben. Genau, weil das Kreuz ist eben nichts, wo wir an dieser Brutalität vorbeikommen, aus meiner Sicht. Und da möchte ich auch hinschauen jetzt mit euch gemeinsam und euch dazu einladen. Okay. Wie lief so eine Kreuzigung üblicherweise ab? Im Prinzip gehören 4 Punkte dazu, die haben nicht immer alle stattgefunden, die finden auch nicht immer alle in der gleichen Reihenfolge statt, aber im Prinzip hat zu dieser römischen Hinrichtung erstens gehört, der Verurteilte wurde entkleidet, seine Kleider ausgezogen und es gab eine öffentliche Geißelung. Dann gehört dazu, dass der Querbalken zum Hinrichtungsplatz getragen werden musste von dem Verurteilten. Dann wurde der gefesselt oder angenagelt an diesen Balken. Und dann wurde er eben, also an diesem Querbalken, und dann wurde er eben hochgezogen an einen Pfahl, an einen Baum, wo auch immer er dann gekreuzigt wurde. Und dort befestigt, also dieser Querbalken mit dem senkrechten Pfahl und der Mensch daran. So lief grundsätzlich mal jede Kreuzigung ab, nach römischem Gesetz, nach römischer Art und Weise. Das haben übrigens gar nicht die Römer erfunden, diese Kreuzigungen, aber ja. Genau. Was ich spannend finde, ich habe einen Artikel gefunden, wo Dr. C. Truman Davis diese Kreuzigung mal aus medizinischer Sicht beleuchtet und ich finde es super spannend, was er da schreibt. Und ich finde, da wird auch nochmal wirklich deutlich, was dieses Leiden an diesem Kreuz heißt, auch so körperlich, was da passiert, was da abgeht, was Jesus da erlebt hat. Weil wir können, also ich kann mir das gar nicht vorstellen und ich finde, das Kreuz hat auch so ein bisschen, das schreibt er auch, hat so ein bisschen auch was verloren. Man nimmt es so als ja, gegeben hin, das hängt bei uns in den Kirchen, das gehört irgendwie dazu, ist so eine Art Dekoartikel und es hat irgendwie, es wurde stark verharmlost und da möchte ich mit euch jetzt nochmal ein bisschen eintauchen, was denn das wirklich heißt, dieses Leiden an diesem Kreuz. Und wie gesagt, ja, jetzt werden ein bisschen brutalere Beschreibungen folgen. Da musst du wissen, ob du dir das anhören willst oder nicht. Ich lade dich herzlich dazu ein, dich damit auseinanderzusetzen. Aber ansonsten kannst du auch einfach vorspulen oder eben abschalten. Genau. Also ich lese mal jetzt kurz in diesen Artikel rein von diesem Dr. C. Truman Davis. Also ich lese da nicht alles davon. Genau. Er schreibt Folgendes. In diesem Artikel werde ich einige der physischen Aspekte der Passion oder des Leidens von Jesus Christus erörtern. Ich merkte plötzlich, dass ich die Kreuzigung all die Jahre mehr oder weniger als gegeben hingenommen hatte. Dass ich durch eine zu große Vertrautheit mit den grimmigen Details zu einer entsetzlichen Gefühllosigkeit gekommen war und einer zu entfernten Freundschaft mit ihm selbst. Es fiel mir schließlich auf, dass ich als Arzt nicht einmal die tatsächliche, unmittelbare Todesursache kannte. Finde ich spannend, gell? Die Frage ist ja wirklich, durch was stirbt man denn da am Kreuz? Was ist denn eigentlich tatsächlich Todesursache? Auch von Jesus. Hört mal weiter. Die Evangelisten helfen uns in diesem Punkt nicht sehr, weil Kreuzigung und Geißelung während ihres Lebens so üblich war, dass sie eine detaillierte Beschreibung zweifellos als völlig überflüssig ansahen. Sodass wir die kurzen Worte des Evangelisten haben, Pilatus, der Jesus geißeln ließ, überlieferte ihn an sie zur Kreuzigung und sie kreuzigten ihn. Was litt der Körper von Jesus aus Nazareth tatsächlich während jener Stunden der Qual? Das physische Leiden Christi begann in Gethsemane. Von den vielen Aspekten dieses Leidensbeginns werde ich nur das von physiologischem Interesse erörtern. In diesem Fall den blutigen Schweiß. Es ist interessant, dass der Arzt der Gruppe, Lukas, der einzige ist, der es erwähnt. Er sagt, und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger, Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Lukas 22, Vers 44. Könnt ihr das nochmal nachlesen? Schweiß wie Blutstropfen. Dr. Truman Davis schreibt weiter: Obwohl sehr selten, wird das Phänomen von Hämatidrosis oder blutigem Schweiß gut dokumentiert. Unter hohem emotionalem Stress können winzige Kapillaren in den Schweißdrüsen aufbrechen und auf diese Art Blut mit Schweiß mischen. Diesen Prozess konnte nur merkliche Schwäche oder möglicher Schock produziert haben. Finde ich richtig spannend, was er da schreibt, dass es das tatsächlich gibt, dass Schweiß blutig sein kann. Klar kann es auch als Bild hier verstanden werden. Aber ich finde es spannend, dass aus medizinischer Sicht das tatsächlich möglich ist. Und merkliche Schwäche, möglicher Schock könnten ja tatsächlich da stattgefunden haben, so auch wie Jesus betet. Also ich finde es wirklich, und ich finde, es macht nochmal deutlich, in welchen Tiefen er da war, in welcher emotionaler Auseinandersetzung Jesus da war, schon an diesem Punkt, wo das alles noch bevorstand, wahrscheinlich auch gerade, weil das alles noch bevorstand. Und ich finde, da wird so deutlich, dass Jesus wirklich 100% auch Mensch war. Und dass er wirklich gekämpft hat, dass er wirklich, dass es ihn zerfressen hat, dass es ihn aufgerieben hat, dass es ihn, dass es wirklich alles mit ihm gemacht hat und ihn sogar so krass in Schock und in dieses Adrenalin getrieben hat, dass vielleicht sein Schweiß tatsächlich mit Blut zersetzt war oder Blut da drin war. Finde ich richtig spannend, den Punkt. Weil es nochmal wirklich deutlich macht, in welchen Kämpfen Jesus da wirklich stand. Wir lesen das so, ja, er betete, lass den Kelch vorübergehen. Wir nehmen das oft, finde ich, gar nicht so wirklich wahr, was da wirklich passiert in diesem Menschen. Und wir denken vielleicht auch oft, ja, der war ja Gottes Sohn. Aber an solchen Punkten sehen wir, finde ich, ja, der hat da wirklich gelitten und der hat wirklich schmerzlich gelitten und war in Tiefen, die wir uns so vielleicht gar nicht ausmalen können. Vielleicht aber auch schon. Und wenn wir das uns ausmalen können, dann glaube ich, hilft es umso mehr zu sehen, ey, Jesus ist da auch durchgegangen. Mir tut es gut, das zu sehen, das zu wissen. Ich lese weiter aus diesem Artikel. Nach der Verhaftung in der Mitte der Nacht wurde Jesus vor den Sanhedrin, also diesen jüdischen Rat, vor den hohen Priester Kaiphas gebracht. Hier ist es, wo das erste physische Trauma zugefügt wurde. Ein Soldat schlug Jesus in das Gesicht, damit er still blieb, während er von Kaiphas befragt wurde. Die Wachen verbanden ihm dann die Augen und verspotteten ihn höhnisch, damit er jeden von ihnen identifizierte, während sie vorübergingen, auf ihn spuckten und ins Gesicht schlugen. Also da geht's weiter. Ja. Jesus wurde ins Gesicht geschlagen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ins Gesicht geschlagen wurde oder jemand anderen ins Gesicht geschlagen hat. Ich finde, das ist schon ein extremer Angriff, ins Gesicht zu schlagen. Nicht nur körperlich, das ist natürlich auch äußerst schmerzhaft im Gesicht, sondern schon auch, das macht was mit unserem Wert, mit unserem Stolz, mit unserem Sein. Und das ist wirklich eine krasse Erniedrigung. Genau, und dann kommt die Verurteilung eben durch Pilatus, nachdem der ihn nochmal zu dem Herodes geführt hatte. Genau, und das Urteil von Pilatus war dann eben Auspeitschen und Kreuzigen. Ich lese weiter aus dem Artikel. Die Vorbereitungen für die Geißelung sind ausgeführt. Der Gefangene ist seiner Kleidung entledigt, seine Hände an einen Pfosten über seinem Kopf gebunden. Es ist zweifelhaft, ob die Römer jeden Versuch machten, dem jüdischen Gesetz in dieser Angelegenheit der Geißelung zu folgen. Die Juden hatten nämlich ein altes Gesetz, das mehr als 40 Schläge verbot. Die Pharisäer, die sich immer vergewisserten, dass das Gesetz strikt befolgt wurde, bestanden darauf, dass nur 39 Schläge gegeben werden sollten. Auf diese Weise waren sie sicher, im Falle eines Verzählens innerhalb des Gesetzes zu bleiben. So, ob die Römer sich daran gehalten haben oder nicht, wissen wir nicht, auf jeden Fall. Der römische Legionär schreitet vor mit dem Flak rum. in seiner Hand. Dies ist eine kurze Peitsche, die aus mehreren festen Lederriemen mit zwei kleinen Eisenstückchen nahe den Enden jedes Riemens besteht. Die schwere Peitsche wird mit voller Gewalt wieder und wieder über Jesu Schultern, Rücken und Beine geschlagen. Zuerst schneiden sich die schweren Lederriemen nur durch die Haut. Dann, wenn die Schläge weitergehen, schneiden sie sich tiefer in das Gewebe. Zuerst produzieren sie ein Herausquellen des Blutes von den Kapillaren und Venen der Haut. Und endgültig spritzt arterielles Blut der Blutgefäße der darunterliegenden Muskeln heraus. Die kleinen Eisenstückchen in den Riemen produzieren zuerst große, tiefe Druckstellen, die von weiteren Schlägen aufgebrochen werden. Zuletzt hängt die Haut des Rückens in langen Bändern und der ganze Bereich ist eine zerrissene, nicht wiederzuerkennende Masse von blutendem Gewebe. Also das finde ich schon richtig krass. Und viele sagen ja irgendwie, hier dieser Film von Mel Gibson, Die Passion Christi, sei zu brutal. Aber wenn man es so liest, was der Arzt hier schreibt, also keine Ahnung, ob das alles hundertprozentig stimmt. Ja, das muss man auch dazu sagen. Das sind eben seine, was er hier herausgefunden hat und wie er das eben dann auch beschreibt. Aber es ist schon krass, das mal zu lesen, was da abgeht, ja? Und was schon allein bis zu diesem Punkt, da ist ja noch gar keine Kreuzigung, aber was schon allein zu diesem Punkt dieser Mensch erleiden musste und ertragen hat, finde ich schon brutal. Ich lese weiter. Wenn es vom verantwortlichen Centurio bestimmt wird, dass der Gefangene kurz vor dem Tod steht, wird die Geißelung schließlich beendet. Also, das liest man jetzt hier nur so im Nebensatz, aber tatsächlich kann man auch allein durch diese Geißelung sterben. Weil das schon so brutal ist, dem Körper schon so zusetzt, man so viel Blut verliert, die Haut und das Gewebe, die Muskeln so geschädigt sind, dass man schon allein daran einfach sterben kann. Und gerade auch damals mit der, sage ich jetzt mal, medizinischen Lage, war es wahrscheinlich auch kaum noch möglich, jemanden da nochmal wiederherzustellen. So, ja. Genau. Der halb in Ohnmacht fallende Jesus wird dann losgebunden und auf den Steinboden fallen gelassen in sein eigenes Blut. Die römischen Soldaten sehen einen großen Witz in diesem provinziellen Juden, der behauptet, ein König zu sein. Sie werfen eine Robe über seine Schultern und stellen einen Stock in seine Hand als ein Zepter. Sie brauchen schließlich noch eine Krone, um ihr Hohnbild zu vollenden. Ein kleines Bündel flexibler Zweige mit langen Dornen, wurde damals wohl als Feuerholz verwendet, wird zur Form einer Krone geflochten und diese wird in seine Kopfhaut gedrückt. Wieder blutete es stark. Die Kopfhaut ist einer der vaskulärsten Bereiche des Körpers. Nach seiner Verspottung und den Schlägen in das Gesicht nehmen die Soldaten den Stock aus seiner Hand, schlagen ihn auf den Kopf und die Dornen tiefer in seine Kopfhaut. Zuletzt werden sie ihres sadistischen Spiels müde und die Robe wird von seinem Rücken gerissen. Diese war eventuell schon in den Wunden an Blut und Serum angeklebt und ein solches Entfernen bereitet genauso wie unachtsames Entfernen eines chirurgischen Verbandes qualvolle Schmerzen. Kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir ein Pflaster irgendwo drauf haben oder einen Verband und der einfach abgerissen wird, dann reißt halt alles wieder auf, weil es miteinander verklebt. Fast als ob er wieder geschlagen würde und die Wunden beginnen erneut zu bluten. In Achtung der jüdischen Sitte geben die Römer seine Kleidungsstücke zurück. Das schwere Patibulum, das ist dieser Querbalken des Kreuzes, also man muss dazu sagen, Kreuz zu Jesu Zeit war vermutlich nicht so, wie wir das heute kennen, ja, so als, weiß nicht, wie beschreibt man das, also ein senkrechter Balken und ein Querbalken weiter unten, so, sondern tatsächlich sah damals das Kreuz vermutlich aus wie ein großes T. Also der Querbalken lag obendrauf in so einer Kerbe drin und über diesem Querbalken wurde dann eben meistens so ein Schild noch angebracht, wo eben drauf stand, warum derjenige verurteilt wurde oder was der verbrochen hatte. Und genau, dadurch sah das dann in Summe auch wieder so aus, wie das, was wir uns heute so vorstellen, weil oben eben noch dieses Schild drauf war. Aber genau, es war wahrscheinlich ein großes T, sprich einfach ein senkrechter Pfahl, auf dem dann oben ein Querbalken draufgelegt wurde. Und manchmal wurde eben anstatt dem senkrechten Pfahl dann auch irgendwie ein Baum oder sonst irgendwie was genommen, wo man den Querbalken befestigt hat. Genau, also wieder zurück zum Artikel. Das schwere Patibulum vom Kreuz wird auf seine Schultern gelegt, also dieser Querbalken. Und der Umzug des verurteilten Christus, zweier Diebe und das Anführungskommando der von einem Centurio geleiteten römischen Soldaten, Ausführungskommando, der von einem Centurio geleiteten römischen Soldaten beginnt seine langsame Reise. Trotz seines Versuches, aufrecht zu gehen, ist das Gewicht des schweren hölzernen Balkens zusammen mit dem Schock durch den starken Blutverlust zu viel. Er stolpert und fällt. Das grobe Holz des Balkens bohrt sich in die verletzte Haut und die Muskeln der Schultern. Der Centurio, ängstlich und gewillt zur Kreuzigung zu kommen, wählt einen kräftigen Mann, Simon von Kyrene, um das Kreuz zu tragen. Jesus folgt, immer noch blutend, und schwitzt den kalten, feuchten Schweiß des Schocks. Der 600 Meter lange Weg nach Golgatha ist schließlich beendet. Der Gefangene wird wieder seiner Kleidung beraubt, außer einem Lendentuch, das den Juden erlaubt war. Die Kreuzigung beginnt. Jesus wird mit Myrrhe, gemischter Wein, angeboten, eine sanft schmerzstillende Mischung. Er weigert sich zu trinken. Es wird angeordnet, dass Simon das Patibulum auf den Boden stellt und Jesus wird schnell mit seinen Schultern gegen das Holz geworfen. Der Legionär fühlt nach der Vertiefung an der Vorderseite des Handgelenks. Also könnt ihr mal bei euch selber fühlen. Man hat nämlich herausgefunden, dass die Nägel vermutlich zwischen die Knochen der Handgelenke getrieben wurden und nicht, wie man immer so denkt, quasi in die Handfläche rein, weil die Handfläche könnte das Gewicht normalerweise gar nicht halten von einem Menschen. Das würde quasi ausreißen. Genau, und wenn man es hinter dem Handgelenk macht, zwischen die Knochen durch, da ist es stabil genug und stark genug, um das Gewicht eines Menschen zu halten. Übel krass, also wenn man so darüber redet, was da eigentlich passiert und wenn man es selber so, finde ich, fühlt, mal sein Handgelenk, also boah, ich will mir das gar nicht ausmalen, was das heißt, dass da ein Nagel reingejagt wird. Okay, der Legionär fühlt nach der Vertiefung an der Vorderseite des Handgelenks. Er treibt einen schweren, viereckigen, gehämmerten Eisennagel durch das Handgelenk und tief in das Holz. Schnell bewegt er sich zur anderen Seite und wiederholt dieses, darauf achtend, nicht die Arme zu fest anzuziehen, sondern einige Flexion, also Beweglichkeit, zu erlauben. Das Patibulum, also der Querbalken, wird dann an seine Stelle am oberen Ende des Stipes, also dieser senkrechte Pfahl oder Pfosten, hochgehoben. Und das Titulus, also das dann eben dieses Schild mit der Beschuldigung oder mit der Urteilsbegründung, wird dann eben oberhalb befestigt. Und die Schrift Jesus von Nazareth, König der Juden, an seinen Ort genagelt. Der linke Fuß wird gegen den rechten Fuß gepresst und mit gestreckten Füßen und Zehen nach unten wird ein Nagel durch beide getrieben, die Knie etwas gebeugt. Das Opfer ist jetzt gekreuzigt. Da er langsam mit mehr Gewicht auf den Nägeln in den Handgelenken durchhängt, schießt qualvoller, feuriger Schmerz von den Fingern über die Arme, um im Gehirn zu explodieren, da die Nägel in den Handgelenken Druck auf die mittleren Nerven produzieren. Wenn er sich hochdrückt, um diese dehnende Qual zu vermeiden, stellt er sein volles Gewicht auf den Nagel, der durch die Nerven zwischen den Mittelfußknochen der Füße reißt. An dieser Stelle tritt ein anderes Phänomen auf. Da die Arme ermüden, fegen große Wellen von Krämpfen über die Muskeln, um sie in tiefe, erbarmungslos klopfende Schmerzen zu verknoten. Mit diesen Krämpfen kommt die Unfähigkeit, sich selbst hochzudrücken. Also wer schon mal einen Muskelkrampf hatte, kann das nachempfinden, was das für ein Schmerz ist. Und jetzt stell dir vor, du kommst aus diesem Krampf nicht mehr raus, weil die ganze Zeit dein Muskel sich anspannen muss. Das heißt, du bleibst dauerhaft in diesem Krampf. Du hast keine Möglichkeit, durchzustrecken, zu dehnen, zu erleichtern. Oder die Möglichkeit hast du es schon, aber das verursacht dann entweder andere Schmerzen oder andere Krämpfe. Genau. An seinen Armen hängend sind die pektoralen Muskeln gelähmt und die interkostalen Muskeln sind außerstande, sich zu bewegen. Das führt dazu, Luft kann in die Lungen gezogen werden, also man kann einatmen, aber kann nicht ausgeatmet werden. Jesus kämpft, um sich anzuheben, um sogar einen kurzen Atem zu bekommen. Also indem er da eben hängt an diesem, ich erkläre es noch meinen eigenen Worten, an diesem Kreuz, die Arme durchhängend, hat man eine Körperhaltung und auch in Kombination natürlich mit diesen Muskelkrämpfen und allem drum und dran, wo man quasi zwar einatmen kann, aber die Luft nicht mehr aus der Lunge rauskriegt. Und dazu muss man sich dann eben quasi hochdrücken, anheben, um wieder ausatmen und wieder frische Luft einatmen zu können. Genau. Zuletzt baut sich Kohlenstoffdioxid in den Lungen und im Blutstrom auf und die Krämpfe klingen teilweise ab. Krampfartig ist er in der Lage, sich zu drücken, um auszuatmen und das Leben und den lebenbringenden Sauerstoff einzuatmen. Es war zweifellos während dieser Zeit, dass er die 7 kurzen Sätze äußerte, die aufgezeichnet sind. Und deswegen muss man eben sagen, wegen diesem Kampf ums Ersticken, sage ich jetzt mal, war die Kreuzigung halt auch so eine qualvolle Methode, Menschen hinzurichten, weil es halt oft ein endloser Kampf ums Leben war. Und genau, ja. Genau, während dieser Zeit hat er vermutlich die 7 Sätze geäußert, die aufgezeichnet sind. Das ist jetzt natürlich die Annahme von dem Doktor hier. Wie dieser zeitliche Ablauf exakt war, wissen wir nicht, aber ich finde, er beschreibt es ganz gut und deswegen lese ich es trotzdem mal weiter noch vor. Der Erste auf die römischen Soldaten hinuntersehen, die Würfel um sein nahtloses Kleidungsstück warfen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Zweite zum reuigen Dieb, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Dritte hinuntersehend auf den voller Kummer erschreckten Jugendlichen Johannes, den geliebten Apostel, sagte, siehe deine Mutter, und auf Maria, seine Mutter sehend, Frau, siehe deinen Sohn. Der vierte Schrei ist vom Anfang des 22. Psalms, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Stunden dieses grenzenlosen Schmerzens, Zyklen, sich zu verdrehen, Krämpfe durch ausreißende Gelenke, intermittierende Teilerstickung, glühender Schmerz, wenn das Gewebe von seinem verletzten Rücken abgeschunden wird, da er sich hinauf und hinab gegen das grobe Holz bewegt. Dann beginnt eine weitere Qual. Ein zutiefst auspressender Schmerz tief im Brustkorb, als das Perikardium sich mit Serum füllt und langsam beginnt, auf das Herz zu drücken. Also rund um das Herz beginnt sich dann quasi Flüssigkeit anzusammeln, die einen Druck auf das Herz ausübt. Lasst uns nochmals an den 22. Psalm denken. Dort steht, ich bin wie Wasser ausgeschüttet und alle meine Knochen sind ausgerenkt. Mein Herz ist wie Wachs, es ist in der Mitte von meinen Gedärmen geschmolzen. Psalm 22, Vers 15. Es ist jetzt fast vorbei. Der Verlust an Zellstoffflüssigkeit hat eine kritische Ebene erreicht. Das zusammengepresste Herz kämpft, um schweres, dickes, schleppendes Blut in die Gewebe zu pumpen. Die gefolterten Lungen machen eine rasende Anstrengung, in kleinen Schlucken von Luft zu keuchen. Die merklich dehydrierten Gewebe senden ihre Flut von Reizen zum Gehirn. Jesus keucht seinen 5. Schrei, mich dürstet. Lassen Sie uns an einen anderen Vers vom prophetischen 22. Psalm erinnern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Das war Vers 16 aus dem Psalm 22. Ein in Poskar getaufter Schwamm, der billige, saure Wein, der das Hausgetränk des römischen Legionärs ist, wird zu seinen Lippen hochgehoben. Er nimmt anscheinend nichts von der Flüssigkeit. Der Körper von Jesus ist jetzt in Extremen und er kann fühlen, wie die Frische des Todes durch seine Gewebe schleicht. Diese Erkenntnis bringt sein 6. Wort heraus, möglicherweise nur wenig mehr als ein gefoltertes Geflüster. Es ist vollbracht. Sein Auftrag der Sühne ist beendet worden. Zuletzt kann er seinem Körper erlauben, durch freiwilliges Entlassen seines Geistes zu sterben. Mit einer letzten Woge der Stärke drückt er noch einmal seine zerrissenen Füße gegen den Nagel, richtet seine Beine auf, nimmt einen tiefen Atem und äußert seinen 7. und letzten Schrei, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Den Rest kennen sie. Damit der Sabbat nicht entweiht wird, baten die Juden darum, dass die verurteilten Männer abgenommen und von den Kreuzen entfernt werden. Die übliche Methode dafür, eine Kreuzigung zu beenden, war Crura Fracta, also das Brechen der Beine. Dies hinderte das Opfer daran, sich hochzudrücken, die Spannung konnte nicht von den Muskeln des Brustkorbs befreit werden und rasche Erstickung trat dann ein. Die Beine der zwei Diebe wurden gebrochen, als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, dass dies unnötig war, weil er eben schon tot war. Anscheinend, um mit dem Tod doppelt sicher zu gehen, stieß der Legionär seine Lanze durch den fünften Zwischenraum zwischen den Rippen, durch das Perikardium in das Herz. Und zugleich kam Blut und Wasser heraus, steht da in Johannes 19, Vers 34. Auf diese Art gab es eine Flut wässriger Flüssigkeit von dem Sack, der das Herz umgibt, und von Blut vom Innern des Herzens. Wir haben deshalb postmortem ziemlich überzeugende Beweise, dass unser Herr nicht den üblichen Kreuzigungstod durch Erstickung starb, sondern ein Herzstillstand durch Schock und eine Einengung des Herzens durch Flüssigkeit im Perikardium. Ja, soweit mal dieser Bericht oder diese Beschreibung durch den Dr. Truman Davis. Ich finde es richtig spannend, mal das Ganze aus so einer ärztlichen Sicht zu hören, und ich finde, es macht diese Brutalität, diese Grausamkeit nochmal so richtig sichtbar und deutlich. Und ja, ich möchte trotzdem zum Abschluss die Frage stellen, wie ist deine Reaktion jetzt auf das Ganze? Was macht es mit dir? Und ich finde, es schockt irgendwie, also zumindest geht es mir so, das zu hören, was da passiert. Das ist brutal, wirklich grausam, und ich glaube, keiner von uns kann sich das irgendwie auch nur annähernd vorstellen, was da abgehen muss in so einem Menschen, der da hängt und um sein Leben wirklich ringt. Ja, und ich verstehe auch, dass Menschen da eben fragen, wie kann ein liebender Gott sowas zulassen? Wie kann das so grausam sein? Oder vielleicht auch sagen, ich will gar nicht, dass jemand so für mich leidet. Und ich will dieses Kreuz und dieses ganze Thema eigentlich eher ausblenden. Kann ich voll verstehen. Und trotzdem finde ich es spannend, auch mal zu schauen, was sind denn so die Reaktionen auch in der Bibel da drauf? Und man kann es eigentlich so ein bisschen kategorisieren in zwei Dinge, nämlich entweder eben Ablehnung, dass Menschen lästern, dass Menschen Jesus abweisen oder was da passiert abweisen. Zum Beispiel Matthäus 27, Vers 39 bis 44, dort steht: Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten: Der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Und so weiter. Und dann eben auch die Räuber, auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Genau, Matthäus 27, 39 bis 44 war das, oder auch in Vers 49 lesen wir dann nochmal: Die übrigen aber sagten: Halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Also machen sich lustig über Jesus. Auch im Lukas-Evangelium lesen wir: Die Soldaten verspotten ihn. Lukas 23, Vers 36. Oder Lukas 23, Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Oder dann nochmal Lukas 23, 49, aber alle seine Bekannten standen weit ab, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren. Also die Menschen wenden sich ab von Jesus. Die Menschen, die ihm an Palmsonntag noch zugejubelt haben, ihn willkommen geheißen haben in ihrer Stadt Jerusalem, ihn als König gefeiert haben, lehnen ihn ab, machen sich lustig über ihn, verspotten ihn, wie er dort an diesem Kreuz hängt. Und ich glaube, das ist auch was wir heute immer noch erleben und was immer noch passiert. Und ich glaube, es ist auch irgendwie ein Stück weit eine, ich sage jetzt mal, verständliche oder vielleicht auch natürliche Reaktion auf das, was da passiert. Das andere ist, die andere mögliche Reaktion, die wir genauso lesen und die wir auch heute immer noch genauso erleben, ist: Es führt zu Anbetung und Ehrfurcht. Was da an diesem Kreuz passiert. Zum Beispiel Matthäus, wieder Kapitel 27, logischerweise, Vers 48, dort steht: Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Also als Jesus eben sagt, mich dürstet, springt gleich einer los, bringt ihm zu trinken. Das zeigt ja, was für ein Respekt diese Person hatte vor Jesus und die ihm da irgendwie sein Leiden erleichtern will und ihm Gutes tun will. Oder Matthäus 27, Vers 54, als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Also dieses Geschehen dort an diesem Kreuz führt genauso auch dazu, dass Menschen Jesus als Gottes Sohn erkennen, dass sie Ehrfurcht haben, dass sie auch Furcht haben und dass sie erkennen, wer das wirklich ist und was da passiert ist. Oder Lukas 23, Vers 40 bis 42. Der andere aber, also Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wurde, der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes, nichts Falsches getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Also dieser Verbrecher, der dort am Kreuz hängt und erkennt, wer Jesus ist. Oder Lukas 23, Vers 47, nochmal der Hauptmann. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte: Wirklich, dieser Mensch war gerecht. Und dann noch Lukas 23, Vers 48. Und all die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Und an die Brust schlagen ist eigentlich ein Zeichen von Trauer und auch ein Zeichen von Reue, von Buße. Ja, unsere Reaktion auf dieses Geschehen am Kreuz ist sehr unterschiedlich und war es schon damals und ist es heute immer noch. Und ich lese nochmal die Verse von Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18 und Vers 23 bis 25. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Ich wünsche dir und ich wünsche mir selber, dass ich immer wieder neu bewegt werde von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Dass es mich immer wieder dazu bringt, ihn anzubeten, ihm nachzufolgen, ihn zu lieben, ihm zu danken, ihn zu ehren und auch ehrfürchtig und vielleicht auch mit ein Stück Furcht vor ihm zu stehen und zu sagen: Wow, und ja, du musst Gottes Sohn sein, wie es der Hauptmann getan hat. Ich wünsche dir, dass du deinen Weg findest, dieses Kreuz und dieses Geschehen an diesem Kreuz anzunehmen und Jesus darin zu erkennen, seine Liebe darin zu erkennen, seine Barmherzigkeit darin zu erkennen, seine Hingabe, seine Größe und Herrlichkeit und Heiligkeit darin zu erkennen. Und ich wünsche dir, dass du irgendwie mit diesem grausamen, brutalen Geschehen und vielleicht auch mit all deinen Fragen, die du daran hast und Anfragen und Zweifeln und Unverständnis, dass du damit zu Jesus selber gehst. Weil er letztlich hat es erlebt, er kann es beantworten, er kann dir auch Antworten geben auf deine Fragen, auf deine Anfragen, auf dein Unverständnis. Und ich wünsche dir, dass du dich von ihm da beschenken lassen darfst. Und dass dieses Passion Karfreitag für dich vielleicht auch nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen darf. In diesem Sinne, seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.